auf dem unsere Schriften und Kassetten liegen, und noch ein Buch von einem Bruder Zimmermann, dem es sein Anliegen war, besonders über Seelsorge etwas zu sagen, dass Christen sich einander mehr annehmen möchten in persönlicher Seelsorge und persönlicher Begleitung. Und er bat mich auch um Genehmigung, etwas von meinem Material zu benutzen. Und das Buch liegt auch auf, wem Gott hilft, dem ist geholfen, so ungefähr. Wenn Sie Interesse haben, können sich das Schrifttum und die Kassetten dort anschließend in der Pause ansehen. Dann habe ich ein Buch über Musik, das ich vor einiger Zeit, ja, es ist schon einige Zeit, aber ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich habe einen sehr guten Eindruck davon. Die Brüder sind Lehrer, die fest im Wort Gottes verankert sind. Der eine war eine Zeit lang Lehrer an der Bob Jones University und dann später an einer anderen theologischen Hochschule. Da war er wohl Musiklehrer. Er hat sehr viele Seminare gehalten über Musik über viele Jahre hinweg und hat sehr viel Erfahrung gesammelt. Er sagt, er hätte noch nie einen Menschen getroffen, der wirklich den Willen des Herrn tun wollte, der den Grundsätzen, die er darlegte, nicht zustimmen könnte. Er hat also sehr viel gewonnen. Es ist nicht allzu viel Material, es ist nicht ein großes Buch, aber es hat wertvolles Material. Ich könnte mir wünschen, dass es in Deutsch herausgebracht werden könnte, wenn es noch nicht in Deutsch vorliegt. Musik auf der Waage, Music in the Balance, von Frank Garlock und Kurt Wetzel, zwei Amerikaner. Das zur Bekanntgabe. Ja, noch ein weiteres. Ich bin recht überfordert bei diesem Thema. Ich bin musikalisch sehr tätig gewesen, aber mehr im Singen als im Dirigieren oder im Speziellen. Ich habe keine theoretische Ausbildung, höchstens einige wenige elementare Kenntnisse gewonnen, die nicht ausreichen. Aber ich bin als Dirigent tätig gewesen. Ich wurde mehr oder weniger reingeschmissen. Aber ich war eigentlich kein Dirigent. Und so bin ich also, was die Theorie betrifft, eigentlich überfordert. Aber ich habe mich sehr stark interessiert an Musik, besonders auch für gute Musik. Und es ist auch ein Wachstumsprozess gewesen in meinem Leben, was das Schätzen guter Musik betrifft. Ich habe da einen Wandel durchgemacht und so interessiere ich mich sehr dafür. Und wenn ich etwas weitergeben kann, besonders an Grundsätzlichem, das eine Anregung sein kann, dann bin ich dankbar. Eine kleine Bemerkung aus dem Leben von Händel zu Beginn. Als ein Adliger Händel einmal ein Kompliment über die großartige Unterhaltung des Messias machte, also er fand es ungeheure Unterhaltung, antwortete dieser, also Händel: Mein Herr, es täte mir leid, wenn ich die Leute nur unterhalten hätte. Ich wollte sie bessern. Ja. Das ist der Sinn der Musik. Und das wollte Händel mit dem Messias. Händel hat wohl persönlich einen Wandel durchgemacht. Es ist möglich, dass er gerade in Verbindung mit dem Erschaffen dieses großen Musikstückes zum lebendigen Glauben durchgedrungen ist. Das ist schwer zu sagen, aber das ist möglich. Er hat ein sehr tiefgreifendes Erlebnis da wohl gehabt. Wie gesagt, manches von dem, was ich sage, wird mehr oder weniger bekannt sein, besonders was was die Einschätzung, grundsätzliche Einschätzung von Musik betrifft. Ich nehme nicht an, dass man in Ihren Gemeinden, in denen Sie sind, große Probleme hat auf diesem Gebiet. Aber die Gefahren oder die Schädlinge, die Einflüsse kommen manchmal schneller, als wir denken. Zum Beispiel habe ich gerade in den letzten Tagen und Wochen zwei Erfahrungen gemacht, in denen ich merkte, auch in einer sehr konservativen Gemeinde kann etwas sich einschleichen. Ich denke, dass jede Gemeinde jemanden haben sollte, der sich auskennt, wirklich auskennt, auf dem Gebiet biblischer Kriterien für gute Musik. Aus Unwissenheit darüber sind die Gemeinden bösen Einflüssen ausgesetzt. Sie merken nicht, um was es geht. Sie merken nicht, was da geschieht. Es kann einfach ganz unmerklich beginnen mit dem Wunsch, schneller zu singen. Und dann kann es heißen, lasst uns lebendiger singen. Vorsicht! Schnelligkeit ist nicht gleich Lebendigkeit. Und langsames Singen ist nicht gleich Andächtigkeit. Also man kann schnell singen und doch mit Andacht, man kann aber schnell singen und dann bringt es nichts. Nur das schnelle Singen ist noch nicht lebendig. Sie können langsame Lieder sehr lebendig singen, wenn Sie wissen wie und wenn Sie ein guter Dirigent sind und wissen wie. Wenn ein Lied zu schnell, es hängt vom Lied ab natürlich. Gott hat es gefallen, mittels Wort Kontakt aufzunehmen mit uns von ihm geschaffenen Menschen. Mittels Wort. Und dieses Wort im Griechischen bedeutet Gedachte. Die Bibel lehrt uns, dass Gott zuerst gedacht und dann gesprochen. Er hat sich reichlich überlegt. Und wenn Worte gehört werden, sind sie Gedankenträger. Und es braucht einfach für begrenzte Menschen eine gewisse Zeit, diese Gedanken aufzunehmen. Und wenn das zu schnell geschieht, kommt man nicht mit. Ich kann heute meinen Lehrer verstehen, damals nicht, aber ich kann heute meinen Lehrer verstehen, der sagte, Brüder, ihr singt zu schnell, ich komme nicht mit. Nun dachten wir, ja, er ist älter, das liegt im Alter. Nicht nur, ich befürchte auch, junge Leute kommen nicht mit und ich habe den Eindruck von der Art und Weise, wie dann schnell gesungen wird. Es kann schnell gesungen werden und es kann wirklich sinnvoll sein, je nachdem, nach dem Lied. Aber ich befürchte, dass nicht genügend gedacht wird. Es braucht einfach Zeit zum Denken und es braucht eine gewisse Ruhe oder eine Stille. Und diese darf uns beim Singen nicht geraubt werden. Ich spreche manchmal sehr schnell. Wenn die Gedanken einfach ins Rollen kommen, dann kommen die Wörter nicht schnell genug. Und dann muss ich mich daran erinnern, besonders wenn ich meine Kassetten höre, dass ich den Zuhörern, und das sagen sie mir auch immer wieder, ich würde nicht genügend Pausen einlegen, dass ich den Zuhörern Zeit geben muss zum Denken. Das heißt, zum Aufnehmen dessen, was ich sage. Ich habe lernen müssen, dass zwischen den Sätzen oder zwischen Satzteilen eine kleine Pause einzulegen ist, damit die Leute aufnehmen, was ich sage. Und in der Musik werden Worte getragen. Und diese Worte wollen in den Kopf, in den Geist. Und sie müssen dort Gelegenheit haben, Eingang zu finden. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass ein begeisterter junger Mensch am Klavier sitzt. Das war eine Erfahrung in letzter Zeit. Nun, ich kannte den jungen Mann nicht, ich kenne ihn heute noch nicht. Aber ich kann ihn gut verstehen. Ja? Es liegt im Temperament von jungen Leuten, ja? Jetzt einmal ein bisschen, wie man sagt, Leben einzubringen. Aber es liegt nicht daran, wie gesagt, wäre gut, wenn jemand, der sich im Dirigieren versteht, auch der Versammlung beibringen könnte, wie sie, auch wenn es etwas langsamer ist, lebendig mit Leben singen kann. Ich darf sagen, dass auch in dem Kreis, in dem ich in der vergangenen Woche gewesen bin, es an dieser Stelle fehlt, und das darf ich den Verantwortlichen vielleicht mitgeben. Dieser Kreis konnte nicht als Einheit von selbst wirklich singen. Der eine wartete zu lange auf den anderen. Es war niemand da, der wirklich den Mut hatte, voranzugehen. Aber das muss es auch nicht sein. Es gibt Versammlungen, die haben es gelernt zu singen. Und da braucht niemand auf den anderen zu warten. Das kommt von selbst. Sie wissen, wie zu singen. Sie singen alle wie ein Chor. Ja. Das können die lernen. Es muss nicht jedes Mal ein Dirigent vorne stehen. Ich bin dagegen. Aber damit eine Versammlung lernt, als Einheit zu singen, kann es gut sein, wenn jemand einmal einige Male einige Hilfestellungen da gibt. Also das sind so einige wenige Gedanken. Es heißt heute, jeder muss tun, was er für recht hält. Und eben nicht. Müssen wir antworten. Dieser Satz ist Ausdruck einer schon seit langem entwickelten Fragmentation, Zerbröckelung. Bis ins Mittelalter herrschte seit der Verbreitung des Evangeliums in Europa, das Evangelium brachte einen neuen Konsens. Das heißt, eine neue Übereinstimmung über das, was richtig sei, im Denken und Sprechen und Handeln. Eine neue Kultur entwickelte sich, weg vom Heidentum. Das Heidentum wurde verlassen, die verschiedenen Kulturen wurden auf die Seite gelegt. Und dadurch, dass sehr viele Menschen in vielen Ländern, das Evangelium verbreitete sich sehr schnell in Europa und Asien, und dadurch, dass sehr viele Kreise von Christen entstanden, entstand eine Wandlung im Denken der Völker im Mittelmeerraum. Und dieser Konsens, der sich dadurch entwickelte und auch erhalten blieb, trotz Irrlehren, die dann aufkamen, aber ein gewisser Kulturkonsens herrschte, eine Furcht Gottes, bis in das Mittelalter. Und dann kam der sogenannte Universalienstreit, ich weiß nicht, ob man bekannt ist mit ihm. Der kam durch den Einfluss der griechischen Philosophie. Mit dem Einmarsch der Mohammedaner in Europa, die alten griechischen Schriften offenbar mitbrachten. Offenbar war da ein Kontakt. Auf jeden Fall, auf verschiedenen Wegen vielleicht auch durch die venezianischen Schiffersleute, kam das Schrifttum des alten Griechentums nach Europa. Die Philosophie von Plato und Aristoteles, von besonders diesen zwei größten Philosophen Griechenlands. Diese zwei, der eine war der Schüler des anderen. Plato war gleichsam der Gipfel, so wie Bach in der Musik, der Gipfel griechischer Philosophie. Und Aristoteles war sein Schüler. Aber seine Auffassungen waren zum Teil umgekehrt von denen von Platon. Platon stand dem lebendigen Gott sehr nahe. Übrigens, es ist interessant zu erfahren, fast nebenbei manchmal, wenn man so Lektüre liest, welchen Kontakt solche Männer mit Juden hatten. Die Juden waren ja verstreut in allen Ländern. Und es scheint, als ob Platon und wohl auch möglicherweise auch Aristoteles Kontakt hatten zu Juden, die den wahren Gott anbeteten. Und es ist möglich, dass ihre Philosophie dadurch beeinflusst wurde. Platon hat nicht eine vollständige oder eine klare Gottesvorstellung. Er hat eine etwas vage Gottesvorstellung. Aber er hat dieses. Er ist der Auffassung, dass das Wichtigere im Leben hinter dem Sichtbaren liegt. Das heißt, da ist das Universale. Das Partikuläre, die einzelnen Dinge, die wir geschaffen sehen, die Gegenstände, die wir sehen, das ist eigentlich auf dieser Seite aber nicht das Eigentliche. Die Gedanken, die Ideen, der Geist, das, was dahinter steckt, ist das Große. Man merkt, er ahnt etwas, aber kann es nicht fassen. Ja? Aber dieses Verhältnis war grundsätzlich wichtig. Aber als die in der katholischen Kirche, die ja im Mittelalter herrschte, als die katholische Kirche in Berührung kam mit der alten griechischen Philosophie und mit diesen Schriften von Platon und Aristoteles, scheint ein besonderes Interesse an Aristoteles sich entwickelt zu haben, der ein Naturwissenschaftler war, der sich mehr mit dem Vordergründigen befasste. Das war sein Interesse. Weniger das, wie bei Platon, das Hintergründige. Das war für ihn weniger von Interesse. Und so entstand in der Kirche, wo ja die jenseitige Welt das Maßgebende war, bei ihr war das Maßgebende, das war der Konsens, Gott. Gott ist der Schöpfer und er ist der Herrscher und Jesus Christus ist unser Herr und so weiter. Dieses stand ja in der Kirche, in ihrer Theologie im Vordergrund. Aber als dieser Kontakt mit dem Griechentum kam, dann kam ein Streit, ein philosophischer Streit. Und man dachte mehr philosophisch als biblisch. Und dann stritt man sich wieder, wie bei den alten Griechen, was ist jetzt wichtiger? Die Einzelheiten, die wir vor uns haben, mit denen wir leben, oder was dahinter ist? Was ist das Maßgebende? Und Kochlovius, denke ich, ist es, macht darauf aufmerksam, dass mit diesem Streit diese gemeinsame Auffassung von Gott und vom Evangelium zerbröckelt, begonnen hat zu zerbröckeln, abbauen. Früher an den Universitäten, die Universitäten sind schon sehr alt, herrschte eine gewisse Reihenfolge in der Betonung der Fächer, die man studierte, der Disziplinen. Und obendrauf war die Theologie. Und die Theologie war die Königin der Wissenschaften. Alles andere war gleichsam innerhalb dieses Hauses an Spezialwissenschaften oder Themen, mit denen man sich beschäftigte. Aber Gott war der Herr über allem. Aber als die Zerbröckelung begann, dann begannen diese Themen, diese Studienfächer begannen die ihre Selbstständigkeit zu entwickeln, wie wir es heute haben. Und mit der Zeit verschwand die Theologie ganz im Hintergrund. An den deutschen Universitäten wird immer noch Theologie studiert, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Theologie eigentlich nur in christlichen Kirchen und in ihren Schulen studiert wird, hauptsächlich. Aber in Deutschland ist das irgendwie durch die Kontinuität erhalten geblieben. Aber die Theologie hat keine bestimmende Rolle, auf keinen Fall. Auch die Philosophie hat nicht mehr eine bestimmende Rolle. Auch das ist schon, das heißt dieses umfassende Denken, auch das ist schon zerbröckelt. Sodass wir heute in einer fragmentierten Denkwelt leben und infolgedessen in einer zerbröckelten Gesellschaft. Und dieses geht mehr und mehr in die Einzelheiten. Mehr als die Hälfte der Wohnungen, der Haushaltungen in Deutschland enthält nur eine Person. Das heißt, mehr als die Hälfte der Haushaltungen, in diesen wohnt nur eine Person. Einsam. Und die Bezugsperson, wenn jemand nicht einen anderen kennt oder irgendwo, dann ist es das Fernsehen, ja? Eine Sache, wo noch Bilder von Personen sind und so weiter. Und diese Denkwelt, dieses zerbröckelte Denken hat sich eingedrungen in die Gemeinde Jesu Christi und die Christen wissen nicht, woher sie es haben. Und da liegt die Gefahr. Sie denken, das ist ganz normal, dass jeder für sich seine Meinung haben darf. Das lernt man auch in der Schule. Aber die Schule ist nicht von Christus geprägt, sondern von der Welt. Die Schule ist geprägt von der Fragmentation, von der Zerbröckelung in die Einzelheiten, nicht von einer Einheit im Denken. Und so sind unsere Gemeinden angefüllt mit demokratischen Individualisten. Jeder darf, hat ein Recht zu seiner Meinung. Ja. Nach meinem Dafürhalten, nach meiner Sicht, wie sehen Sie das? Ich habe schon zu einem Bruder gesagt, mit meinen Augen, wie sonst? Ja. Die Frage ist nicht, wie man etwas sieht, sondern die Frage ist, was sieht man? Sehen Sie schon, wie wir sprechen? Und ich höre auch aus dem Munde von Theologen Formulierungen, sie wissen nicht, woher die kommt. Im Englischen haben wir die Entwicklung, ein neues Wort, seit einigen Jahren ist das so ein Hobbywort, das so gern gebraucht wird, perception oder perceive. Und what is your perception? Was ist ihr? Wie stellen Sie sich das vor? Aber das kann man nicht übersetzen. Aber perception im Englischen ist ein objektives Wort. Das heißt, wie hat man es wirklich zu sehen im wahren Sinne des Wortes? Was hat man zu sehen? Was ist das da? What do we perceive? Was sollten wir dort sehen? Wie ist es objektiv beschaffen? Nicht, welche Auffassung habe ich davon, von meiner Warte, welchen Eindruck macht es auf mich? Das ist subjektiv. Ja. Und so sprechen wir von daher. Und daher kommt eine solche Aussage. Jeder muss tun, was er für recht hält. Und das ist mein Geschmack und das ist Ihr Geschmack. Und da hört jemand heute, er hat Jesus aufgenommen. Wunderbar, wenn das seine Tasse Tee ist, wunderbar. Ja. Ich trinke lieber Kaffee. Ich habe lieber Butter. Ja. Aber wunderbar, wenn der dir Spaß macht. Ja. Gut. Hat nichts dagegen. Weil nichts Allgemeingültiges ist. Ja. Jesus ist für einige Leute, ja. Und Buddha für andere und Sex für noch andere und so weiter. Ja. Dieses Denken muss überwunden werden und die Herrschaft Jesu Christi muss aufgerichtet werden. Die Herrschaft Jesu Christi, 2. Korinther Kapitel 10. Dies ist meine Arbeit, sagt Paulus den Korinthern. Alle Gedanken, eure Gedanken, unter die Herrschaft Jesu Christi zu bringen. Und wenn euer Gehorsam gegenüber Christus vollständig ist, wenn ich zufrieden bin, dass ihr nun wirklich Jesus unterordnet seid, dann kann ich weitergehen und bei anderen Leuten dieses Versuchen herbeizuführen. Aber seine Aufgabe als Apostel, als Missionar ist es, die Herrschaft Christi im Denken von Menschen aufzurichten und die Herrschaft Satans niederzureißen. Alle Bollwerke niederzureißen. Das sind die Verse 4 und 5 da etwa, im 2. Korinther 10. Ich habe einen lieben Bruder Graul, einen lieben Bruder in Christus, der heißt Graul. Sie haben wohl seinen Namen vielleicht schon gehört. Er lehrte einige Zeit Musik an einer Bibelschule, aber er war nicht der Einzige. Es war ein amerikanisches Ehepaar, das auch lehrte. Sehr fähig, sagt er. Aber sie hatten eine ganz andere Auffassung von Musik. Dort hieß es, Musik sei Dialekt oder ihre Musik, die sie förderten, diese rhythmusbetonte Musik sei ein Dialekt unter anderen Dialekten. Klassische Musik Barockmusik ein Dialekt, romantische ein anderes Dialekt und so weiter und so weiter. Stimmt das? Wenn wir Musik beurteilen wollen, dann müssen wir wissen, in welchem Sinne Musik eine Sprache ist. Sie ist eine Sprache. Und zwar eine sehr geheimnisvolle Sprache. Sie spricht das Unbewusstsein und das Empfinden stärker an als das Bewusstsein, den Verstand. Sie spricht den Menschen an, wo er im Kern ist. Sie hat eine ungeheure Kraft, die Musik. Und Musikkenner sind sich dieses bewusst. Musik ist eine Sprache, aber sie kann als Sprache nicht verglichen werden mit anderen Sprachen, die wir sprechen. Deutsch, Chinesisch, Englisch und so weiter. Denn in unsere Sprachen sind aufgebaut oder haben Bausteine, die eigentlich im Grunde willkürlich sind. Zum Beispiel das deutsche Wort tu dies, tu das. Ja? Das ist ein Ton oder ein Wort, das man hört. Ein Konsonant, ein Vokal. Aber er hat keine Bedeutung in sich. Ihm ist eine Bedeutung gegeben innerhalb der deutschen Sprache. Hört irgendjemand auf der Erde, in Indonesien oder irgendwo, dieses Tu, was denkt er sich dabei? Es sagt ihm nichts, wenn er nicht weiß, in welchem Zusammenhang es aufzufassen ist. Ja. Hört ein Englischsprachiger das? Oh, dann denkt er T-O, ja. Oder T-Doppel-O, oder T-W-O, 2, ja. Je nachdem. Oder wenn ein Grieche das hört, dann ist es für ihn ein Artikel in Westphal. Ja. Das sind also willkürliche Bausteine, aber nicht so in der Musik. In unseren Mundsprachen haben wir viele Sprachen, Gott hat das so eingeführt, aber die Musik ist nur eine Sprache und sie ist weltweit. Im Gegensatz zu dem, was im Zuge der Fragmentation behauptet wird, dass Musik individuell ist oder angelernt oder Geschmackssache sei, wissen die Wissenschaftler, dass alle Welt gleich empfindet. Ein Ton an und für sich kann nach Höhe, Lautstärke und Lautstärke und Zeitlänge, Länge. Ja. Höhe heißt innerhalb einer Tonskala, ja, in Bezug auf den Grundton. Wo steht er dort? Und wie laut ist er? Und wie lang ist er? So wertet man den Ton ein. Aber dieser Ton bekommt keine Bedeutung. Höchstens vielleicht, wenn durch Lautstärke, aber nicht, was die Höhe betrifft, bis er in Zusammenhang gebracht wird mit noch anderen Tönen. Und dann bekommt er seinen Wert. Innerhalb der Tonskala. Man kann sehr interessante Übungen machen mit Kindern. Man singt oder spielt einige Töne in etwaiger Melodieform, ohne den Grundton anzugeben. Wollen wir sagen, drei aufeinanderfolgende Töne. Und dann fragt man, wie lautet der Grundton in dieser Tonleiter? Und wenn die einigermaßen etwas Musikempfinden haben, können das sofort tun, ja? Wir denken so, ja? Nun sagt man, gibt es verschiedene Tonleitern? Ja, das gibt es. Aber alle Welt denkt im Modell Grundton. Dieses Modell ist da. Und die Empfindungen, die Wirkungen sind dieselbe, zwischen in den Intervallen zum Beispiel. Wenn zwei Töne übereinander stehen oder nebeneinander, haben sie eine bestimmte Wirkung. Ob es eine Terze ist oder eine Quarte und eine Quinte. Diese haben ihre bestimmte Wirkungen. Und wenn man das multipliziert, viele Töne, eine ganze Melodie mit Harmonie und dann noch länger ein Stück, ein Musical oder ein Oratorium und so weiter, dann hat das Ganze seine potenzierte Wirkung, das heißt die Summe dieser Intervallen und sei es nebeneinander horizontal oder vertikal. Das ist die Wirkung eines Musikstückes. Und dieses weltweit. Musik spricht den Menschen an, weil der Mensch überhaupt grundsätzlich derselbe ist, ob hier oder im entferntesten Asien. Das ist eine sehr interessante Entdeckung. Es gibt noch eine andere Entdeckung. Ich verliere mich jetzt etwas im Grundsätzlichen. Aber ein österreichischer Professor hat eine Studie gemacht über das menschliche Ohr und sagt, der Ton an und für sich, der ist eigentlich wertlos. Die Musik hat ihre Struktur, sie ist eigentlich Physik. Ja, nicht Geschmackssache, sondern nicht Empfindungssache, sondern sie ist Physik, harte, gesetzliche Musik. Jeder Ton hat seine Wellenlänge, ja, seine Zahlenwellen und so weiter. Das ist einfach konkrete, harte Physik. Und deshalb ist die Bewertung der Musik eine Konstante und nicht eine Variable, eine persönliche, subjektive Sache. Musik kann ganz objektiv bewertet werden, ist eine Wissenschaft. Ja. Aber jetzt zurück. Nicht nur die Musik an und für sich hat ihre Gesetzmäßigkeit, sondern das Ohr hat seine eigene, das heißt, ist ein separates, geschaffenes. Aber es ist genauso beschaffen, dass es die Struktur aufnehmen kann und dass es diese Struktur zu schätzen weiß. Das heißt, das Ohr ist auf die Objektivität eingestellt. Zweierlei verschiedene Gegenstände. Aber dieses ist so strukturiert, dass es das aufnehmen kann und einschätzen kann und damit umgehen kann. Es ist also nicht selbstverständlich, dass wir Musik hören können. Und das Gedächtnis spielt auch noch eine Rolle. Wenn wir einen Ton gehört haben und der nächste Ton kommt, haben wir den vorherigen noch irgendwie im Ohr und so lernen wir, die zwei in Verbindung zu bringen und eine Aussage kommt dadurch zum Ausdruck. Und da kommt die Wirkung. Ich hatte einen Studenten, der schrieb über Musik als Träger von Gedanken, von Ideen. Eine wertvolle Arbeit. Er schrieb sie als dogmatische Arbeit, aber eben weil Musik auch in der Dogmatik vorkommt, kam, besonders auch in der Gemeinde, habe ich es gestattet, dass er darüber geschrieben hat. Und weiß meinten zu sehen, den Weltraum in der Erhabenheit einer Sphärenmusik. Pythagoras selbst entdeckte, dass Musik eine exakte Wissenschaft darstellte, die tiefgreifenden Einfluss auf Sinne und Empfindungen nahm. Plato versuchte in der dorischen, ionischen und äolischen Musik und in der Bestimmtheit, in der man sie hörte, Wesen und Charakter des Menschen zu deuten. Er begründete damit die musikalische Psychologie. In seiner Schrift, und musikalische Psychologie ist heute großgeschrieben, in seiner Schrift, Entschuldigung, schade, dass nicht mehr Christen sich damit befassen, in seiner Schrift Der Staat spricht er, das heißt Plato, von Musik des Aufbauens und von Musik des Untergangs. Die Heiden wussten schon das. Ne? Keine Geschmackssache, etwas konstant. Er stellt fest, dass die Einführung einer neuen Musikart vermieden werden muss, da sie den ganzen Staat gefährde. Ist aktuell, ne? Musikstile würden nämlich nie gestört, ohne damit die wichtigsten politischen Einrichtungen zu beeinflussen. Das ist genau, was heute geschieht. Bei Kochlovius kann man das lesen über Musik, wie sie Revolution beeinflusst. Das nur nebenbei jetzt. Plato war der Meinung, es sei die höchste Aufgabe der Legislative, noch einmal, Plato war der Meinung, es sei die höchste Aufgabe der Legislative, alle Musik mit weichlichem und wollüstigem Charakter zu unterdrücken und nur diejenige zu fördern, die rein und würdevoll wäre. Kann man nur Halleluja schreiben. Auch Aristoteles, sein Schüler, sah die Zerstörungskraft bestimmter Musikarten. Er stellte fest, dass durch Melodie und Rhythmus Emotionen verschiedenster Art hervorgerufen würden und dass Musik die Macht hätte, Charakter zu formen. Dasselbe sagen Musikkenner heute. Dabei hätte die Art der Bearbeitung solcher Bedeutung, dass die verschiedenen Weisen nach ihrem Einfluss auf den Charakter unterschieden werden könnten. Eine Art bewirkte zum Beispiel Melancholie. Eine andere Verweichlichung, eine begünstigte Hingabe, eine andere Selbstbeherrschung, eine weitere Enthusiasmus. Jetzt, je nachdem Sie Ziele haben mit Ihrem Chor, können Sie entsprechende Lieder wählen. Pythagoras begründete, dass Musik bestimmte Auswirkungen auf den Menschen als Zuhörer hat, ist der Menschheit seit jeher bekannt. Nur heute wird das geleugnet. Heute kommt es nicht darauf an, welche Töne, sind alle austauschbar. Viele der Komponisten und Interpreten, das heißt Ausleger, aller Zeiten, drückten ihre Meinungen und Gefühle in der Absicht musikalisch aus, damit auf die Zuhörer Einfluss auszuüben. Händel, ich wollte sie bessern. Bereits Pythagoras begründete eine wissenschaftliche Harmonielehre, indem er zeigte, dass die Schwingungszahlen konsonanter Töne immer im Verhältnis kleiner Zahlen zueinander stünden. Harmonie unterscheidet sich von Disharmonie dadurch, dass bei der ersteren die Töne nebeneinander so gleichmäßig abfließen, wie jeder einzelne Ton für sich, während in der Disharmonie Dissonanz, Unverträglichkeit stattfindet und die Töne sich gegenseitig in einzelne Stöße zerteilen. Das Phänomen der Stöße und Schwebungen beruht einerseits auf Interferenz, das heißt Störung oder eingreifendes Stören, der Wellenbewegung des Schalles, andererseits auf der Fähigkeit des Ohres, Obertöne zu empfinden und zu interpretieren oder auszulegen. Die meiste Musik ist auf den natürlichen 8 Tönen aufgebaut. Die Musik vieler Naturvölker dagegen hat nur 7 Töne, womit die Auflösung im 8. Ton nie gegeben wird und eine ständige Spannung herrscht. Merkt ihr? Grundsätzlich hat es dieselbe Wirkung. Eine andere Wirkung, weil ein Ton fehlt. Aber die Wirkung ist gerade deshalb da, wie wenn sie in irgendeinem anderen Land geschehen würde, mit gleicher Methode. Mit der Entwicklung der wissenschaftlichen und medizinischen Möglichkeiten ging man in letzter Zeit dazu über, die psychosomatischen Auswirkungen von Musik zu erfassen. Dabei ging man von der Voraussetzung aus, dass vegetative Veränderungen von emotionalen Erlebnissen nicht zu trennen sind. Das Geistige vom Physikalischen. Sie sind sozusagen deren physischer Niederschlag. Affekterlebnis und Affektausdruck sind als zwei unzertrennliche Aspekte desselben Geschehens zu betrachten. Also Physiologie und Psychologie. Physiologisch lässt sich die Wirkung von Musik auf den Menschen durch das Prinzip der Sympathieschwingung erklären. Die dürfte bekannt sein. Ein tönender Körper lässt einen anderen übereinstimmend, das heißt sympathisch, mitschwingen. Wenn der zweite dieselbe oder eine neutrale Frequenz besitzt, mit Körper meint man einen Gegenstand, der zu Schwingungen fähig ist. Das Gesetz finden wir zum Beispiel bei einem Klavier angewandt, wo sich die Schwingung der Saite auf den Resonanzkasten überträgt und dadurch verstärkt wird. Ohne Sympathieschwingung könnten sich Töne gar nicht fortpflanzen. Für einen beschränkten Frequenzbereich gibt auch unser Ohr sympathisch Antwort auf empfangene Schwingungen. Grundsätzlich kann das Ohr jede harmonisch eurythmische, das heißt wohlrhythmische Musik, sympathisch empfinden, doch spielt in der Gefühlsempfindung der soziologisch-kulturelle Hintergrund sowie die Veranlagung einer Person mit eine Rolle. Umgekehrt kann aber von der Lieblingsmusik, in Anführungsstrichen, einer Person auf ihr Wesen geschlossen werden, weil das etwas Allgemeines ist. Menschen reagieren ähnlich und wenn jemand diese Musik huldigt, dann wird entsprechend geprägt. Karl Maris von Weber sagte einmal, wenn jemand mich kennenlernen will, dann soll er mich in meiner Musik finden. Robert Schumann schrieb, Musik ist für mich die vollkommene Ausdrucksart der Seele. Jesus selbst sagte, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, und man könnte hinzufügen, singt er. In der Sprache der Musik ist offenbar, wovon das Herz des Komponisten, des Interpreten und des sympathisierenden Hörers voll ist. Durch die Sympathieschwingung setzt sich der Hörer einer Musik einem Einfluss aus, den er nicht beherrschen kann. Zunächst ist je nach der erlebnismäßigen Verarbeitung rein physiologisch eine Veränderung des Blutdrucks, des Pulses, der Blutfüllung und der Schweißdrüsensekretion feststellbar. Und ich höre gerade jetzt noch fast meinen Schwager sagen, mir macht das nichts aus, er kann das gut hören, es stört ihn nicht, wenn er leichten Musik hört. Ja. Er dachte wohl einmal anders. Aber hier wird behauptet, jede Musik hat ihre unwillkürliche Wirkung, worüber ich nicht entscheide. Auch die Musik, auch die muskulären Spannungen stehen in direkter Abhängigkeit von dem Gehörten. Wird die Spannung, vor allem durch betonten Rhythmus, zu stark, erfolgt eine spontane Ausgleichsbewegung, die sich im Treten mit den Füßen, Wippen mit dem Oberkörper und im Tanzen äußert. Wir haben heute das Phänomen, dass wir sehr viele Leute haben, die mit einem Knie zittern. Passt mal auf, ob ihr das Phänomen bei euch kennt. Wir sind nämlich diesem Rhythmus ausgesetzt. Wir sind nervös geworden. Über die Zuordnung von Musik und emotionalen Qualitäten besteht bei uns weitgehender Konsens. Bei traurigen Anlässen wird langsame, gedämpfte Musik in tiefer Tonlage und womöglich in Moll bevorzugt. Ich finde dieses herrlich, diese Beobachtung. Nachdem man so oft hört in christlichen Kreisen, jede Musik ist von Gott und es kommt nicht an, welche man singt gerade, dann denke ich immer wieder an den Disc-Jockey auf der Radiostation. Wenn plötzlich eine Tragödie eingetreten ist oder ein geschätztes Oberhaupt im Staat gestorben ist, plötzlich weiß man, welche Musik angebracht ist. Plötzlich macht es schon etwas aus, was gesungen oder gespielt wird, ja. Man ist sich schon im Allgemeinen einig und passt sich da an, wohingegen freudige Ereignisse in der Regel mit schneller, markanter Musik in hoher Tonlage und Durtonart gekoppelt werden. Wobei man allerdings, und das kennt ihr, auch Moll zu sehr freudigem Ausdruck gebrauchen kann. Auch können verschiedene Instrumente verschieden auf den Hörer wirken. Und da soll man wissen, dass die Trommel in sich kein richtiges Musikinstrument ist. Sie gibt etwas von sich, aber durch Mangel an Reverberation, was ist das? Resonanz? Ja. Das heißt, es ist einfach ein Schlag, es sei denn, Sie haben ein Schlagzeug, da hat es einen Ton. Aber die normale Trommel, wo man einfach, hört sofort auf. Und dieses Geräusch und diese, was immer sie, dieser Sound hat eine ganz besondere Wirkung auf uns, ja? Anders als Töne. Nun, das genügt aus diesem. Ich lasse auch dies weg. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einmal gehört hat von dem Psychologen Lozano. Ist er bekannt? Oder Lozano? Neuere Untersuchungen, insbesondere durch den bulgarischen Psychologen Lozano, haben bestätigt, dass durch die Musik eine Harmonisierung von Körper und Geist hergestellt wird. Lozano konnte unter anderem bestätigen, dass wir besser geistig arbeiten können, wenn unser Herz langsamer schlägt. Im Allgemeinen sind es 70 bis 80 Schläge pro Minute. Bedenken wir, dies ist der Mensch physikalisch, ja? Jeder Mensch ist also ähnlich. Jedoch wären wir nach dem Urteil der Fachleute gesünder und geistig leistungsfähiger, wenn wir den Herzschlag auf ca. 60 Schläge pro Minute reduzieren könnten. Und dann hat er Experimente gemacht und mit Musik konnte er dieses verwirklichen und hat entsprechende Musikarten eingesetzt, sodass man leistungsfähiger werden könnte. Eine interessante Studie. Eine kleine Geschichte, die euch vielleicht bekannt ist. Der polnische König und sächsische Kurfürst August der Starke wollte einst eine im Musiksaal des Dresdner Schlosses um ihn versammelte glänzende Hofgesellschaft durch ein Abendkonzert unterhalten. Ein berühmter Musiker sollte vor ihnen eine Probe seiner Kunst geben. Alles lauschte. Was würde man zu hören bekommen? gewiss fröhliche Weisen, vielleicht eine Tanzmelodie. Man erwartete gar nichts anderes. Aber der seltsame Mann dort am Instrument ist von anderer Musik erfüllt. Es hat ihn plötzlich so unendliches Mitleid ergriffen mit all denen, die da im Kreise um ihn sitzen. Mitleid besonders mit dem, der nahe bei ihm steht. Und langsam, feierlich, tönt es durch den Saal. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Lautlos und wie gebannt horchen alle auf. So etwas hatte man nicht erwartet. Wie mit einem Jubelruf opferfreudiger Hingabe schließt jetzt der Choral: Ich will's gern leiden, für dich will ich's gern leiden. Und dann Totenstille. Das Konzert ist beendet. Da zieht der Kurfürst seinen Ring vom Finger und steckt ihn Johannes Sebastian Bach an die Hand und sagt: Trag er, man sprach damals in der dritten Person, trag er den Ring zum Andenken an diese Stunde und zum Zeichen, dass ich ihm lebenslang verbunden bin in Dankbarkeit und Freundschaft. Er hat mir an diesem Abend viel gegeben, mehr als er ahnt. Durch sein Lied hat er zu mir geredet, wie noch keiner es vermocht hat. Ich danke ihm. Musik hat eine Wirkung. Darüber ist man sich im Klaren. Aber sie hat nicht immer die gleiche Wirkung. Auch das beobachten wir. Immerhin sind wir beim Anhören dieser Geschichte etwas in Spannung, wenn wir noch nicht zu Ende gehört haben. Wird der König, werden die ehrenvollen Gäste vielleicht mit Zorn reagieren? Der Musikhörende trifft also eine Entscheidung, wie er auf dieses Lied, das als Konzert dargeboten wird, reagieren wird. Wie will ich auf die Musik reagieren? Das verstehen wir auch. Hätte aber jede Musik diese Wirkung erreicht? Das ist die Frage. Musik gehört zu den Künsten. Und bereits hier beginnt unser Problem, denn was ist Kunst? Ich entsinne mich eines Gespräches, als ich noch mit Studenten arbeitete, wo wir versuchten, Kunst zu definieren. Das war nicht einfach. Lasst mich einmal als Nicht-Experte eine kurze Beschreibung wagen. Kunst ist ein besonderes Können. Die zwei Wörter Kunst und Können sind ja sprachlich verwandt. Kunst ist ein besonderes Können. Eines, das nicht jeder hat. Ein Können, das etwas Beachtenswertes schafft, worüber man staunen kann. Kunst lässt die Augen etwas weiter aufgehen, zieht die Ohren hin, weil etwas Wertvolles geschaffen wird. Kunst ist die mit Sinnen greifbare Aussage, dass etwas Bedeutung hat, dass es Bedeutung gibt. Der Sozialismus, der alles einebnet, und der radikale Sozialismus der Werte ist der Tod der Kunst, weil das Besondere zerstört wird. Der höchste Dienst der Kunst ist der Hinweis in Richtung Gott. Denn nur weil es ihn gibt, gibt es das Bedeutungsvolle, das Wertvolle, das Große. Kunst, auch die Musik, kann entweder Gottesdienst oder Götzendienst sein. Aber sie steht in einem Dienst. Doch wie bewertet man Kunst? Gibt es hier eine gemeinsame Sprache? Kunst kann nicht losgelöst besprochen werden vom Künstler. Das sah man schon in diesem Artikel, Kunst als Träger des der Gedanken des Künstlers. Musik als Träger. Musik hat eine Wirkung, darüber ist man sich im Klaren. Aber wie bewerten wir diese Wirkung? Der Faktor Künstler als Mensch muss also berücksichtigt werden. Wenn wir von Musik sprechen, müssen wir diesen berücksichtigen, diesen Faktor Mensch. Die Musik oder die Kunst ist Ausdruck des Denkens des Künstlers. Man kann also nicht Kunst nur als Gegenstand an und für sich besprechen. Beim Menschen liegt es, wenn in der Geschichte der Kunst Fragen, ja Sorgen um sie aufgetreten sind, um eine Orientierung zu bekommen. Wenden wir uns zur Schrift, und zwar in zweifacher Form. Einmal will ich einen kleinen Überblick geben und dann einige spezielle Texte besprechen. Aus dem unerschöpflichen Reservoir möchte ich diese zwei Gedanken herausgreifen. Gott stellt den Künstler Mensch in ein geschichtliches Raster. Und zweitens, anhand von bestimmten Schriftstellen, Gott hat bestimmte Vorstellungen über die Kunst des Menschen. Also das Erste, das geschichtliche Raster des Künstlers. Der Mensch ist als Künstler oder als Begabter von Gott geschaffen. Also auch als Musiker. Ebenfalls ist seine Umwelt von Gott geschaffen, mit der Musik geschaffen wird. Deshalb untersuchen wir, oder hat man die Musik zu untersuchen, als Physik. Töne wurden geschaffen. Gegenstände, die Töne von sich geben, wurden geschaffen. Metall und so weiter. Musik ist also eine Sache der Schöpfung. Weiter sagt die Bibel, ein zweites großes Ereignis ist maßgebend, das erste Ereignis in diesem Raster, die Schöpfung. Von daher haben wir Musik zu werten. Aber auch von einem zweiten Ereignis in der Weltgeschichte. Der Mensch ist gefallen, von Gott abgefallen, in Rebellion gekommen gegenüber Gott. Auch das gehört zum Raster. Er ist von Gott abgefallen, das heißt, er ist jetzt ein Irrender. Und alles Schaffen des Menschen ist jetzt unvollkommen, wenn nicht gar verkehrt. Zum Menschen gehört aber zweierlei, das ihn unfähig macht. Nicht nur der Sündenfall. Dass er in ihm eine Tendenz trägt, die weg von Gott treibt, und diese Tendenz ist bei jedem von uns, und die dürfen wir nicht missachten. Das heißt, in jedem von uns ist die Sünde. Auch bei Christen. Paulus sagt in Römer 7, etwas ist uns, das gegen Gott sich auflehnt. Das stellt er bei sich fest. Dieses entfernt Gott nicht bei der Bekehrung. Die Lösung des Problems ist, dass er ein größeres Gesetz, den Heiligen Geist, in uns hinein verpflanzt. Und dieses neue Gesetz überwindet wie ein höheres Naturgesetz. Ich trage die Blätter, und wenn meine Hand nicht stärker wäre als das Gravitätsgesetz, würden die Blätter zu Boden fallen. Aber meine Hand interveniert, und die Blätter bleiben hier. Gott hat den Heiligen Geist gegeben, der in mir interveniert, und ich kann oben bleiben, ich muss nicht nach unten fallen. Aber wir müssen nicht vergessen, die Tendenz ist da, die Schwerkraft. Wir tendieren Richtung weg von Gott. Und es ist ein dauernder Kampf in der Gemeinde um gute Musik, das heißt um Gott Wohlgefälliges, schlechthin. Aber im Garten Eden geschah noch ein zweites. Die Umwelt des Menschen, einschließlich des Körpers des Menschen, ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben es mit einem gefallenen Menschen in einer gebrochenen Schöpfung zu tun, nicht in einer gefallenen Schöpfung. Nur der Mensch ist gefallen. Aber, das müssen wir beachten, die Umwelt des Menschen, die Welt als solche, die Welt der Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen worden von Gott. Anschließend, nach dem Sündenfall, sie ist gebrochen. Wir haben also nicht mehr vollkommene Musik. Aber wenn wir sagen, Musik ist oder gehört zum Geschaffenen, dann müssen wir auch gleichzeitig sagen, nicht alle Musik ist von Gott geschaffen. Die Bausteine der Musik sind geschaffen. Was wir aber mit der Musik machen, ist Schaffen des Menschen. Musik sind mit Häusern zu vergleichen. Die Häuser werden nicht von Gott, sondern von Menschen gebaut. Aber die Bausteine, das Rohmaterial, das kam von Gott. Was ich mit diesen Bausteinen mache, ist meine Entscheidung. Nun erlaubt Gott selbst Satan, dass er seine Bausteine, positive und negative, benutzt. Zu den negativen Bausteinen Gottes gehören auch Krankheit und so weiter. Krankheit kommt nicht von Satan, sondern von Gott. Gott lässt es zu, dass Satan auch die benutzt, um sein Werk hier zu treiben, bis die Sache so weit ist, dass sie gerichtsreif ist. Wir stehen also in dieser Spannung. Wir kommen her von der Schöpfung, leben aber in einer gefallenen Menschheit als Gefallene in einer gebrochenen Welt. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Übrigens ein anderer Vergleich. Man sagt, alle Musik sei von Gott. Es gibt ein Büchlein, ein furchtbares, Streit um Töne. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, habe den Namen jetzt vergessen. Aber das ist sein Argument. Musik kommt ja von Gott und deshalb ist sie gut. Ja? Vergisst aber dabei, dass Gott nicht alle Musik, die wir jetzt hören, von Gott geschaffen hat. Ähnlich wie ist es mit der Geschlechtlichkeit. Geschlechtlichkeit ist von Gott. Aber das heißt noch lange nicht, dass alles, was mit der Geschlechtlichkeit getan wird, von Gott ist. Er hat auch die Bahnen geschaffen, die Ordnung. Die Schlussfolgerung, dass alles von Gott sei und deshalb alles gerechtfertigt, ist also gefährlich. Aber wenn Gott die Musik geschaffen hat, dann wollen wir sie auch schöpfungsgemäß verwenden. Nehmen wir diese Aussage durchaus ernst. Wenn Musik von Gott geschaffen ist, wenn die Töne von Gott geschaffen sind, wenn die Obertöne, die Wellen, die Frequenzen von Gott geschaffen sind, die Bedeutung der Intervalle, die Tonartmöglichkeiten, die es gibt, wenn das von Gott geschaffen ist, dann wollen wir schöpfungsgemäß vorgehen. Das gehört zur Physik der Musik. Ein drittes Ereignis in der Geschichte, das als Rasterpunkt dient in unserem Umgang mit der Musik, der spielt auch eine Rolle in dieser Frage, wie wir mit der Musik umgehen. Der Mensch ist Gegenstand eines Rettungsunternehmens. Er ist von Gott geschaffen, gefallen, nicht mehr vollkommen, lebt in einer anschließend in Mitleidenschaft gezogenen Schöpfung. Drittens, Gott hat eine Rettung inszeniert. Das heißt, der Mensch kann aufgrund der Christustat am Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt neu ausgerichtet werden, bleibt aber dennoch immer noch unvollkommen, bevor dieser Rettungsprozess abgeschlossen ist und der vierte geschichtliche Akt stattgefunden hat. Beides muss hier beachtet werden. Beim Sündenfall zweierlei, die Sünde selbst und dann der Riss, den Gott anschließend in die Schöpfung brachte. So muss auch hier bei der Rettung beides beachtet werden. Grundsätzlich werden wir versöhnt mit Gott. Ja, neue Anfänge sind möglich. Aber diese Anfänge führen noch nicht in dieser Welt zur Vollkommenheit. Und so müssen wir mit unvollkommener Musik leben. Unsere Beurteilung von Liedern wird also immer etwas relativ bleiben. Und das bringt uns zum vierten Teil des Rasters. Der Mensch ist auf Hoffnung angelegt und zur Hoffnung bestimmt. Diese Sehnsucht lässt seine Kunst in die Höhe steigen. Und sie kommt immer wieder vor in der Kunst, nicht nur in der musikalischen, diese Hoffnung. Das macht die Dichtkunst und die Musikkunst so groß. Alle diese Ereignisse, Schöpfung, Sündenfall und anschließende Beeinträchtigung der Schöpfung, Rettung und Hoffnung, alle vier Ereignisse kennzeichnen das kunstvolle Schaffen des Menschen. So viel zu diesem allgemeinen Raster, den wir von der Bibel her gewinnen. Jetzt das zweite, der Umgang mit bestimmten Bibelstellen. Das zweite, das wir in der Bibel feststellen, über die Kunst und über die Musik im Besonderen. Gott hat ganz bestimmte Vorstellungen über die Kunst des Menschen. In Philipper 4 zum Beispiel, Vers 8 lesen wir, im Weiteren, Stelle, könnten wir zur Hand nehmen. Philipper 4, Vers 8. Zum gebliebenen Brüder, so viel als wahr ist, so viel als ehrwürdig, so viel als gerecht, so viel als rein, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, ist eine Lobenswertigkeit und ist es zu preisen, diese Dinge überlegt. Was immer wahr ist, was immer ehrwürdig, dem sollen wir nachstreben. Dann müssen wir uns aber einig darüber werden, was ehrwürdig ist. Wen ruft Paulus auf? Nur einen Menschen? Eine ganze Gemeinde. Man ist sich nicht in Philippi einig. Paulus sucht diese Einmütigkeit zu fördern. Aber alle Christen in Philippi sollen wissen, was ehrwürdig ist. Und jeder soll das suchen. Also, wenn wir einem solchen Gedanken nachstreben wollen, dann müssen wir uns einig darüber werden, was ehrwürdig ist. Und dann gibt es auch das Ehrwürdige, das Besondere, das zu Unterscheidende von anderen. Dann ist also nicht jeder Ton gleichwertig, nicht alles gleichgültig und so gleichgültig. Dann ist das Material, das ehrwürdig sein soll, nicht austauschbar. Was wahr ist, was ehrwürdig ist, was immer gerecht und richtig ist. Es gibt also das Richtige und das Unrichtige. Paulus hat Wort Gottes gesprochen. Der Philipperbrief ist Wort Gottes. Er sagt, was ich spreche, spricht Christus, sagt er an anderer Stelle. Paulus sagt das. Wir bleiben nicht verschont, sagt er in den Thessalonichern, wenn wir seine Worte missachten. Was immer gerecht und richtig ist, was immer rein, was immer wohllautend, und da haben wir die Musik, was lieblich ist, was wohllautend, das sind Begriffe, über die wir uns klar werden müssen. Wenn es irgendeine Tugend gibt oder Lobenswertigkeit, und wenn irgendein Lob dem denkt nach, dem geht nach mit der Tat. In Vers 9 spricht er vom Tun. Gott will also das Schöne und er will das von Ordnung gekennzeichnete in unserem Dienst. So heißt es am Ende von 1. Korinther 14. Der Gottesdienst und all unsere Dienste des Gottesdienstes soll von zwei Eigenschaften gekennzeichnet sein. Der Gottesdienst, nicht nur in der Versammlung, sondern überhaupt, könnte man sagen, der Verlauf meines Dienstes soll zwei Kennzeichen haben. Die nennt Paulus dort. Einmal soll es schön zugehen unter Christen, soll eine Schönheit vorhanden sein. Und das heißt, dass wir uns einig werden darüber, was Gott unter Schönheit versteht. Sonst können wir dem nicht nachkommen. Gott will das Schöne und zweitens das von Ordnung gekennzeichnete. Alles geschehe nach einer Ordnung. Man sagt, es steht nicht geschrieben, Gott sei ein Gott der Ordnung, sondern er sei nicht ein Gott der Unordnung. Nun, bitte, denkt darüber nach und Sie werden.